Ja, ihr Lieben, gestern haben wir unser Alpha-Glaubenskurs-Seminar gehabt. Da ging es um die Bibel, so bin ich überhaupt auf den Gedanken gekommen, darüber zu predigen. Sie ist ja das maßgebliche Dokument für uns Christen, um zuverlässige Auskunft über unseren Gott zu bekommen. Also ein Quiz in allen Ehren, aber im Grunde genommen geht es letztlich um eine persönliche Beziehung und die wird sozusagen auch durch dieses Buch vermittelt ein Stück weit. Ja, und so ist sie auch eine Anleitung zum Leben, wie es von unserem Schöpfer gedacht ist. Und ich dachte mir, was zu all diesen ja gewichtigen Kenntnissen in einem krassen Missverhältnis steht, ist die faktische Bereitschaft der Menschen dazu, in das Lesen dieses Buches zu investieren. Und ich glaube zum Beispiel, dass man nicht wirklich ein Prophet sein muss, um zu vermuten, dass die meisten Christen mehr Bildschirmzeit auf ihrem Handy aufsummieren, als sie täglich in ihr Bibelstudium investieren. Und da sagen wir einerseits, ja klar, und andererseits nicht, ist ja auch irgendwie erstaunlich, nicht, wenn man bedenkt, was für einen außergewöhnlichen Status die Bibel hat in unserem Glauben. Und es ist noch erstaunlicher, wenn man weiß, dass sie Woche für Woche Weltbestseller auf dem Buchmarkt ist. Offenbar wird sie also gekauft, aber nicht gelesen. Ja, möglicherweise ist das, und so verstehe ich den Paulus in dem Predigtext, den ich gleich vorlese, ein Verpackungsproblem. Ich lese 2. Korinther 4 als Hinweis auf einen unscheinbaren Scheinwerfer, den die Bibel darstellt. Das ist ein bisschen umgekehrt, wie wir es in unserer Kultur gewohnt sind, nicht? Also es gibt ja so eigene Videos über Unboxing. Ja, da hat jemand ein neues Handy und dann nimmt er das aus der Verpackung und sagt, boah, und dann wird das gezeigt und auf 3 Minuten Länge im YouTube-Video ausgewalzt. Ja, und hier ist umgekehrt, nicht? Also eine image- und oberflächenfixierte Kultur macht das Unboxing, die Verpackung, wahnsinnig groß. Und in der Bibel ist es dagegen eher umgekehrt. Ich lese mal, was Paulus sagt. Er sagt, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie nämlich den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Bei dem Text musste ich an Folgendes denken. Habt ihr schon mal kleine Kinder beim Verstecken spielen beobachtet? Die halten sich doch so die Augen, genau, wird schon gezeigt, die Augen zu. Und dann sind sie der festen Überzeugung, man könnte sie nicht sehen. Sie denken sich, was ich nicht sehe, das sieht auch kein anderer. Da möchte man sagen, ja, sind sie nicht putzig, unsere Kleinen. Aber sie sind eigentlich nicht ganz so putzig, wenn man sich klar macht, dass wir Erwachsenen uns in mancherlei Hinsicht ganz ähnlich verhalten. So gibt es eine weit verbreitete Ansicht, die schon in den Tagen der Reformation ihre handfesten Anhänger hatte. Damals trat einer der gebildetsten Gelehrten seiner Tage an Martin Luther ran und sagte, ich bin Erasmus von Rotterdam, und sag mal, Martin, was macht ihr Evangelischen eigentlich für einen wahnsinnigen Kult um diese Bibel? Dass ihr meint, nur was in diesem Bibelbuch steht, das gäbe euch wirklich Gewissheit im Glauben. Siehst du nicht, dass jeder aus der Bibel das herausliest, was er selber mag? Siehst du nicht, dass wenn 2 Theologen die Bibel auslegen, man hinterher 3 Meinungen hat, wie sie zu verstehen sei? Also Martin, lass doch diesen Quatsch mit der Bibel. Sie ist ein dunkles Buch, das keiner richtig verstehen kann. Ordne dich dem Lehramt der römischen Kirche unter. Da sind Experten da und die wissen, wie der Hase läuft. Deren Klugheit und auch ihr besonderer Draht zum Himmel, die werden diese Sache schon richten. Aber sich allein mit der Bibel hinzusetzen und sie lesen, das sollte man schön sein lassen. Da wird nichts Gutes draus. Also, wir sehen, dieselbe Denke wie unsere Kinder, nicht? Ich sehe nichts, also gibt es hier auch nichts zu sehen. Die Vision, die rechte Sicht auf die Dinge des Lebens, die müssen wir uns woanders holen. In der Bibel jedenfalls finden wir sie nicht. So sagt Erasmus. Und Martin Luther, der schüttelt den Kopf. Du irrst, sagt er zu Erasmus. Nur weil du nicht siehst, heißt das noch lange nicht, dass die Bibel ein dunkles und unklares Buch ist. Die Bibel ist vielmehr ganz klar. Sie ist sozusagen ein Buch mit eigener Beleuchtung. Christus selbst, seine Herrlichkeit leuchtet in ihm, wie der Apostel sagt. Durch den Heiligen Geist hat sie die Kraft, sich selbst zu verdeutlichen. Sie hat die Kraft, die Festungen unserer Vorurteile zu durchbrechen und dich direkt vor das Angesicht Gottes zu stellen. Sie unterrichtet dann zuverlässiger über die Dinge Gottes und das Leben als irgendeine andere Quelle. Das war der Standpunkt Martin Luthers. Die Schrift braucht im Entscheidenden, so steil war er, auch keine Ausleger. Sie legt sich selbst aus. Das bestreitet nicht, dass es hilfreich ist, sie sich durch kundige Menschen, gute Theologen oder einen hilfreichen Kommentar auch auslegen zu lassen. Dadurch kriegt man hilfreiche Impulse für Wortbedeutung, für geschichtliche Hintergründe, alles gut und wichtig. Aber das hauptsächliche Verstehen geschieht auf einer ganz anderen Ebene, sagt Luther. Es geht in diesem Buch zwischen Genesis 1 und Offenbarung 22 nur um ein Thema. Gott liebt den Menschen, der anscheinend jederzeit bereit zu sein scheint, sein Leben wegzuwerfen, so sehr, dass er alles einsetzt, was er hat. Es geht um diese eine starke Richtung von Gott hin zum Menschen. Eine klassische Liebesgeschichte, könnte man sagen. Und dieses Unternehmen gipfelt dann in der Person des Christus. Das kannst du nicht verpassen, wenn du dieses Buch mit offenem Herzen liest. Es mögen 1000 Einzelfragen bleiben. Aber Christus wird dir nicht entgehen, weil er selbst sich zeigt. Menschen seit Hunderten von Generationen bestätigen das. Und das zu verneinen ist, als ob man nachts zum Pariser Platz in Berlin geht und sagt, das Brandenburger Tor habe ich nicht gefunden, ich hatte meine Taschenlampe nicht dabei. Ja, da würde man sagen, vergiss deine Taschenlampe, das Tor ist so angestrahlt. Jesus leuchtet doch von allein, er ist sozusagen einleuchtend. Eine Taschenlampe brauchst du allenfalls für Details, wenn dir in seinem Schatten, sagen wir, ein Brillenglas aus der Fassung springt und du am Boden suchen musst. Aber das Tor, das wirst du doch sehen. Luther wusste um diese Eigenart der Bibel, dass sie ihr Verstehen im Entscheidenden selber wirkt. Und deshalb sagt er zu Erasmus, du fragst, warum du nicht kapierst, warum du die Bibel für unverständlich hältst. Weil dein Geist verdunkelt ist, weil du ein der Sache des Evangeliums entfremdeter Geist bist, so hat er das formuliert. Denn nur wer die Sache der Schrift hat, ihre Sache, nämlich Christus, der uns in ihr begegnen will, der versteht auch die einzelnen Worte. Wer Christus nicht hat, der versteht hier nur Bahnhof oder Bratkartoffeln. Und hier nähern wir uns einer Frage, die wir alle wahrscheinlich auch kennen. Warum der eine die gute Botschaft von Jesus begeistert aufnimmt, während ein anderer fragt, wie kann das denn sein, dass diese Jünger von dem Menschen Jesus, der in einem dreckigen Stall geboren wird und an einem Kreuz endet, dass die ausgerechnet von dem sagen, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wie kann das sein, dass da etwas ist, obwohl es viele nicht sehen, obwohl viele mit dem christlichen Glauben nicht mehr anfangen können, als ihn bestenfalls für pädagogisch wertvoll zu halten? Wie verhält sich eigentlich der Glaube zur erfahrbaren Wirklichkeit unseres normalen Lebens? Normal in Anführungszeichen, nicht? Wird da irgendwas sichtbar? Gibt es da äußere Zeichen, womit man seinen Freunden beweisen kann, hier schau, diese Sache ist doch eindeutig von Gott gewirkt. Es geht ja auch um unsere eigene Vergewisserung, nicht? Jesus ist König, singen wir manchmal. Unser Gott ist herrlich, erhaben über allem Staub der Welt. Ja, wo wird denn das um alles in der Welt, in dieser Welt sichtbar, damit ich es auch glauben kann. Und Paulus hat mit dieser Frage in unserem Predigtext sehr persönlich, quasi beruflich zu tun gehabt. Da waren nämlich Leute, die sagen, was der Paulus hier unter uns tut, das ist doch eigentlich ziemlich unspektakulär für einen, der sich Apostel nennt. Und seine Predigten, da passiert eigentlich gar nicht so viel. Keine Geschichten, wo es richtig blitzt und kracht, wo Zeichen und Wunder geschehen. Nicht in der Apostelgeschichte, von der du eben berichtet hast, ist eine Episode, wo ein Mensch aus dem Fenster fällt, weil er einschläft, während Paulus predigt. Das ist jetzt kein Qualitätszeugnis gewesen. So, und sie stellen die Legitimität dieses Apostels in Frage und sagen, ist das überhaupt ein richtiger Apostel? Setzt nicht eine so herrliche Botschaft auch einen Botschafter voraus, der zumindest ein bisschen herrlich ist? Und Paulus hätte ja machen können. Der legt sich jetzt nicht richtig ins Zeug, um diese Freunde der spirituellen Illustration auch auf ihre Kosten kommen zu lassen. Na, er könnte das ja. Er könnte sagen, Jungs, jetzt machen wir mal einen Zeugnisabend. Ich habe viel erlebt mit Gott. Ich erzähle euch nochmal die Geschichte vor Damaskus, als ich erblindete. Ich erzähle euch von den Visionen und Träumen, die ich gehabt habe. Dann werdet ihr ermutigt, wenn ich für euch nochmal durch den siebten Himmel schreite. Und, das sagt er dann vermutlich nicht laut, ihr erkennt, dass ich doch ein ganz würdiger Apostel bin, an dem sich Gottes Herrlichkeit so richtig schön spiegeln kann. Nein, er sagt was ganz anderes. Er sagt, hört mal, ihr verwechselt da was. Großartig sind nicht die Apostel, das sind Knechte. Großartig sind nicht die Botschafter, sondern die Botschaft. Das ist ein richtiger Schatz. Und die ist nicht etwa vorzeigbar, sodass man sie herumzeigen könnte und dann jeder zugibt, ja, Donnerwetter, das ist wirklich ganz fabelhaft, Gott ist real und jetzt glaube ich an ihn. Sondern Paulus sagt, dieser Schatz des Evangeliums ist sozusagen verborgen in ollen Tongefäßen. Schaut doch bitte nicht auf die Verpackung. Die Windeln Jesu haben auch nicht besser gerochen als die unserer Kinder. Und selbst meine großartigsten geistlichen Erlebnisse können das Zeugnis des Glaubens nicht ersetzen, was das Evangelium selbst vermag. Es kann durch die Tonschale hindurch leuchten, sich selbst verdeutlichen und dir, lieber Mensch, helfen, dir selber deutlich zu werden. Dass du ein von Gott geliebter Mensch bist und dass Gott auch im übelsten Saustall noch bei dir sein will, wie im Stall von Bethlehem. Und all das andere drumherum, die Zeugnisse, die Visionen und die Träume, die sind auch wahnsinnig beeindruckend und werden von Paulus mit entsprechender Einordnung in seinen verschiedenen Briefen auch ab und zu eingestreut. Aber er widersteht dieser Versuchung, die Nebensache zur Hauptsache zu machen und neben der Hauptperson Christus noch eine erlebnisfähige Religion zu gründen, in der dann vermeintlich die Tongefäße auch weggelassen werden können und Herrlichkeit Gottes so zum Anfassen geboten würde. Jesus würde bei solchen Versuchen, um im Bild zu sprechen, kurz aus dem Stall herausgeholt und im Herodespalast einquartiert werden. Und das war nicht Sinn der Sache. Dass Paulus das nicht tut und auch seine Erlebnisse mit Christus nicht zum Predigtgegenstand erhebt, sondern immer nur Christus selbst, das ist für uns schwer verdaulich. Das war für die Korinther damals wie für unsere erlebnisgesteuerte Kultur heute durchaus ärgerlich. Was nicht erfahrbar ist, das gilt bei uns als quasi nicht existent. Warum macht er das nicht? Könnte er die Theorie dann nicht durch Praxis überbieten? Schau her, das habe ich erlebt. Guckt euch das an. Gott hat an mir gehandelt. Motiviert dich das nicht auch zum Glauben? Dieser Weg scheint für Paulus gerade nicht einleuchtend zu sein, weil bei uns der Ton, also die Verpackung, dauerhaft den Weg des Lichtes im Wege steht. Die Verheißung einzuleuchten ist auf dieser Welt nur dem Evangelium selbst geschenkt, das sich durch den Heiligen Geist im menschlichen Herzen Bahn bricht. Unsere Zeugnisse stehen unter dem Vorbehalt des Diesseits. Unser Leuchten bleibt immer Zwielicht. Vom Leuchten Christi her sind es bestenfalls Positionsleuchten, die auf das große Licht, auf Christus hinweisen. Wem aber das Evangelium verborgen ist, dem werden sie nicht heimleuchten. Mir ist das persönlich mal schmerzhaft deutlich geworden bei einem heftigen Autounfall, den ich als Student mit einer Freundin zusammen hatte, für die ich mir schon seit langem gewünscht hatte, dass sie doch auch zum Glauben an Jesus findet. Und als wir mit etwa 80 Sachen aus einer Kurve geschleudert wurden und abrupt in einer Häuserwand zum Stehen kamen, war mir persönlich deutlich eine Hand vor Augen, die uns gerettet hat. Das Auto, so ein Mittelmotor-Sportwagen aus Fiberglas, ich hatte immer komische Autos, bot so gut wie keine Knautschzone. Die Karosserie, die ist einfach zu allen Seiten weggeflogen. Ja, und nach menschlichem Ermessen bist du mit diesen Voraussetzungen nach so einem Aufprall mausetot. Doch ich hatte gleichsam visionsartig, wie in Abrahams Schoß, erlebt, dass Gott uns hielt und entstieg mit so einem eigenartigen Hochgefühl, gefühlsmäßig wie so nach einer Wellnesskur, dem Wagen. Und die Freundin stieg auch aus und sagte, fluchte, schimpfte und sagte, ja, nochmal Schwein gehabt. Ich war völlig perplex in dem Moment, weil ich dachte, hatten wir nicht gerade das Gleiche erlebt? Ja? Was will die denn noch erleben, damit sie den lebendigen Gott erkennt? Ja, musste Elia direkt mit einem feurigen Ersatzwagen bereitstehen oder was? Nicht? Heute würde ich sagen, wir haben das Gleiche erlebt, aber wir haben es unterschiedlich gedeutet. Deutung ist immer eine Frage des eingesetzten Lichtes. Das Licht der natürlichen Vernunft sagt, solche Unfälle gehen in der Regel tödlich aus und wenn du es überlebst, dann war es Zufall. Schwein gehabt. Der Glaube macht dagegen eine Erfahrung mit der Erfahrung. Christus hat sich in diesem Zufall verdeutlicht. Das Leben ist mir noch einmal neu zugefallen. Durch den, der das Leben schenkt, weil er das Leben ist. Christus, mein Herr und mein Heiland. Meine Freundin und ich standen beide vor diesem Schrotthaufen wie die Hirten an der Krippe. Ja, es war Schrott. Ja, es war ein schmutziger Futtertrog für Tiere und ein vermutlich bekackter Säugling da drin. Und die Volksmassen sagen, noch ein Glühwein? Und die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland beten an. Das Evangelium ist echt eine merkwürdige Sache. Es hat die Kraft, dass sich Gott darin selbst verdeutlicht und unser Leben dadurch erhält, neu deutet und mit einer Berufung auf einen neuen Weg sendet. Man könnte meinen, wir Christen würden bestimmt Tag und Nacht darin lesen. Und Außerirdische würden vermutlich sagen, ja, das tun sie, die Christen, sie haben es immer dabei, sie schauen ständig drauf. Es gibt ihnen Orientierung, das Evangelium, das muss doch dieses kleine rechteckige Ding sein, das da ständig leuchtet. Sie nennen das aber komischerweise Handy. Ja, ihr lieben Außerirdischen ganz nah dran, das sind Mobiltelefone, aber eigentlich sollte das Evangelium und sein tönernes Gefäß, diese Bibel, ständig von ihnen benutzt werden, um Verbindung zum Himmel aufzubauen. Aber das Gehäuse des Wortes Gottes scheint irgendwie abzulenken, ja, abzustoßen. Ist ja nur ein Buch und noch schrecklich schwarz dazu. Und die einen sagen, vergiss die Bibel, viel zu schwer zu verstehen. Das ist nur was für Theologen oder Altphilologen. Und Lesen, das ist ohnehin nicht so mein Ding. Sie haben sich im Grunde von der Reformation wieder auf die Seite des Erasmus positionieren lassen. Und es gibt leider auch den Strömungen in den Kirchen Auftrieb, die allerlei weltanschauliche Schlagseite verschiedenster Couleur getankt haben. Das ohne jede Prüfung bzw. erkennbaren Maßstab auf ihren religiösen Abenteuerspielplätzen in Umlauf bringen. Man stelle sich sowas im Baugewerbe oder in der Medizin vor. Einführung von Stoffen und Techniken ohne jede Zertifizierung. Es würde totales Chaos herrschen. Die bibelvergessene Gemeinde ist all dem hilflos ausgeliefert, weil ihr der Maßstab zur Prüfung und zur Unterscheidung der Geister fehlt. Und dann haben wir die anderen, die sagen, ja, Bibel, ganz wichtig, ja, aber lesen tun sie auch nicht. Zu anstrengend, zu abständig, zu wenig Erlebnispotenzial, lieber Lobpreis, Zeugnis und die Kraft der Gemeinschaft. Das flutscht so gut rein. Ja, es bekümmert mich ehrlich, ja, ich halte es auch für ein wirkliches Problem, dass die Bibel so ein Schattendasein führt, dass sie nicht mehr das Buch zu sein scheint, aus dem die Gemeinde lebt. Die Bibel will ja ein Lebebuch sein, nicht bloß ein Lesebuch. das uns als Fenster dient, durch das uns Gott sein gnadenvolles Gesicht schenkt und zeigt. Dass sein Wort, so beschreibt es Paulus hier, ja wie einst das Schöpfungslicht unsere Welt im Licht des apostolischen Wortes hell erstrahlen lässt. Und wir etwas begreifen von dem, was Gott für unser Leben hier, so jetzt zwischen Schularbeiten und Arztbesuch und Abwasch sein will. Dass wir Hoffnung gewinnen in der Dunkelheit von Krisen, Einsamkeit und was uns sonst noch plagt. Wo ist diese Neugier, wo ist dieses Verlangen, Gottes Stimme etwa als Antwort auf unser stummes Gebet zu hören? Wo ist der Wunsch, dieses unerträgliche Selbstgespräch zu beenden und mit dem Schöpfer selbst ins Gespräch zu kommen? Und dabei im staunenden Lobpreis zu bekennen, auch wir sahen seine Herrlichkeit. Die Schrift hat wie kein anderes Medium die Verheißung, dass sie sich selbst verdeutlicht, indem sie durch den Heiligen Geist ihre Leser erleuchtet zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, wie Paulus schreibt. Dass also durch das apostolische Wort uns das Angesicht Jesu auf einmal als das Gesicht Gottes erkennbar wird, können wir auf diese wunderbare Erkenntnis verzichten? Können wir sie anderen Profis, Professoren, Kommissionen überlassen? Sie sollen nicht mehr der ganzen Gemeinde gehören? Die Gemeinde soll nun das Bemühen um Erkenntnis an andere delegieren, die uns sagen, was wir zu glauben haben? Das wäre keine gute Idee, finde ich. Wir wollen uns das Evangelium nicht aus der Hand nehmen lassen. Es ist der Maßstab, nach dem wir als Gemeinde auch alle kirchlichen Verlautbarungen prüfen und gegebenenfalls auch verwerfen. Denn in diesem Wort ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes aufbewahrt. Wie oft haben unsere Eltern und Großeltern diese Erfahrung in dunklen Stunden machen dürfen. Viele Generationen vor uns. Dieses Licht hat Kraft, Menschen direkt in die Gegenwart Gottes zu tragen. Vielleicht nur durch ein unscheinbares Wort, das unser Gewissen anrührt. Zugesprochen von einem Freund oder auch ganz taktil im Abendmahl. Und plötzlich weißt du es, er ist es, er ist jetzt da. Jetzt redet er direkt zu mir, der verborgene Schatz in tönernen Gefäßen. Nur ein einfaches Wort, nur eine Oblate, ein Schluck aus dem Kelch. Und doch die Erkenntnis, wie sie die Emmaus-Jünger hatten, nachdem dieser geheimnisvolle Fremde ihnen das Brot zum Abendessen teilt, brannte nicht unser Herz, sagen sie hinterher. Wird es nicht hell in der Finsternis, beschreibt Paulus den Moment, wenn der Herr sich selbst verdeutlicht, wenn er erscheint und alle Blindheit vertreibt. Lassen wir uns nicht durch andere Irrlichter und Ersatzhandlungen von diesem Licht des Lebens weglocken. Lassen wir uns schon gar nicht nach Art des Kinderversteckspiels einreden, nur weil ich da noch nichts gesehen habe, wäre da nichts. Die Gemeinde aller Zeiten bezeugt das. Er ist da. Er ist da. Gott verspricht es, wie es unser Predigtext sagt, aus der Finsternis, auch der Finsternis unserer Erkenntnis, wird Licht leuchten. Der Herr ist dein Licht und dein Heil. Er wird dich in die Zukunft begleiten. Amen.